bei einigen Konferenzen hat man so den Eindruck, man schwimmt so an der Oberfläche. Und hier geht man mal wirklich mal ins Detail rein bei verschiedensten Themen. Ich beschäftige mich ja ganz viel mit Marktmechanismen und mit Book and Claim. Und da gibt es, glaube ich, diesmal 6 Sessions dazu. Das ist auf jeden Fall für mich immer ein Highlight, dass man nicht zu einer Konferenz fährt und da nur Networking machen kann, sondern wirklich auch was Neues lernt.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Gleiche in Grün. Dieses Mal wieder eine Sonderfolge, so wie wir es beim letzten Mal hatten, als Moritz mich im Grunde genommen nach Stuttgart geschickt hat, um investigativ nach Nachhaltigkeit zu schnüffeln auf der Logimat, der Europas größten intralogistischen Messe. Dem habe ich aber auch nur zugestimmt, indem ich verhandelt habe mit Moritz, weil ich habe ihm gesagt, wenn ich das mache, dann möchte ich, dass du auch irgendwo hinfährst und dort auch mal investigativ nach Nachhaltigkeit schnüffeln tust. Und so ist es auch geschehen in der letzten Woche. Moritz war nicht in Stuttgart, aber in einer ähnlichen Weltstadt. Moritz, kannst du uns mal erklären, wo du warst?
Ja, Timo, sehr gerne. Wenn das Outcome von Verhandlungen zwischen uns ist, dann möchte ich öfter mit dir verhandeln. Denn ich war in einer Stadt, die ist fast so schön wie Stuttgart, Amsterdam, bei der Smart Freight Week. Die hat stattgefunden vorletzte Woche mittlerweile schon. Und das war eine sehr schöne Erfahrung.
Das ist insofern interessant, weil du selber, das weiß ich, noch nicht auf der Logimat warst in Stuttgart und demzufolge auch interessiert gelauscht hast, was ich zu berichten habe. Oder hatte. Und Gleiches gilt für mich auch für die Smart Freight Week. Ich war noch nie da. Ich war natürlich schon mehrmals in Amsterdam, aber leider nicht auf der Smart Freight Week. Kannst du uns und den Zuhörenden mal einen Abriss geben darüber, was das ist?
Genau, die Smart Freight Week ist eine Veranstaltung, 3 Tage lang in Amsterdam, das 4. Mal stattfindend, veranstaltet vom Smart Freight Center. Und das Smart Freight Center ist eine Non-Profit-Organisation, die sich exklusiv mit dem Thema Dekarbonisierung von Logistikprozessen auseinandersetzt. Und ich bin jetzt das 2. Mal da gewesen. Ich lasse es mal jemanden erklären, der alle 4 Mal da war und auch ansonsten noch viel, viel mehr Überblick über die Arbeit des Smart Freight Centers hat als ich, und zwar Rick Ahrens, denn der ist jemand, der schon sehr lange beim Smart Freight Center arbeitet und verschiedene Projekte da vorantreibt. Also hören wir mal rein, was er so zur Entwicklung zu sagen hat.
I'm Rick Ahrens, Senior Director at Smart Freight Center. We host here Smart Freight Week for the 4th time. And Smart Freight Week has always been about a class reunion. It was 4 years ago, it was the first idea. Let's bring together a few folks on sustainability and logistics decarbonization. And we hired a former cruise ship, and it was like 100 people. And I remember at the opening session, we added a few more people, a few more rows of sentences of people to join, because there were way more people already. It was 120 people. Those 120 people are still here at Smart Freight Week, now with 800 others, so we're close to 900 people joining to talk about how do we advance the logistics decarbonization journey, specifically around how do we actually track our emissions and how do we come up with more commercial models for the market-based measures or book and claim, and also how do we electrify our road freight operations and what's the most viable use cases, how do we finance it, how do we bring those forward. But first and foremost, it's kind of a, what we say, a class reunion. It's a networking event, it's workshops, it's experts. It's also sharing some of the pain that people have, and that's what we do. So people are invited to work with us. We are a non-profit out of Amsterdam, working globally on logistics decarbonization. We work with the largest shippers, logistics service providers and carriers across the world, in Germany, in Europe, the US, but also in the China and India markets. And people can join Smart Freight Center and join and take stock of our learnings, of our academy, of our standards, as well as of our convenings today. And I look forward to seeing more of the people coming here. Right. What I do see is logistics decarbonization is not only anymore about sustainability and decarbonization. It's about how do we make the economics work, and how do we make it from what our introduction was as well. So how do we make it from signals to signatory, and how do we make it from idea to actual actions on the ground. We're beyond the stage now of like how should it be done to how do we get it done and take those steps. And that's what's reflected then in the sessions and the discussions as well. It's not about only more about sustainability people. It's also procurement, it's also operations, it's also finance, it's also resilience, and all these elements come together in all of the sessions.
Ja, das hört sich sehr interessant an, insbesondere wenn wir uns nochmal rekapitulieren lassen, was ich zu Logima zu berichten hatte, dann scheint mir das ein wenig so das genaue Gegenbild dessen halt zu sein, ohne dass jetzt in irgendeiner Art und Weise irgendwelche Feindbilder aufgemacht werden sollen. Das will ich gar nicht damit bezwecken, sondern eigentlich vielmehr, ich habe ja von der Logimat berichtet, dass sie eine Verkaufsmesse ist und dass der Fokus komplett darauf liegt, auf Effizienzsteigerung und Ressourcenschonung, wenn es um die Nachhaltigkeit geht, aber generell halt Throughput und Automatisierung und alles in irgendeiner Art und Weise, Kosten, Effizienzen, um halt Produkte auch an den Mann zu bekommen. Das klingt für mich wie ein Klassentreffen von gewillten Leuten, die gute Lösungen halt auch bauen. Nur da fehlt noch ein Stück weit dann die Brücke dann eben zu diesem Verkaufen. Ja, diese Transformation von Ökologie und Ökonomie oder von Ökologie hin auch zu Ökonomie, diese Verbrüderung, Verschwesterung dieser beiden Themen, da fehlt es vielleicht noch ein Stück weit. Wie ist so deine Einschätzung dazu?
Ja, es ist das krasse Gegenteil der Logimat. Erstmal, das eine ist am Wasser, das andere ist in Stuttgart. Das ist nur das Offensichtlichste. Das eine ist Intralogistik, das andere hat einen starken Transportfokus. Ja, man kann das nicht fair vergleichen. Ne? Das ist wirklich eine komplett andere Veranstaltung. Aber, und das finde ich auch eine spannende Beobachtung, das, was du bei der Logimat halt hauptsächlich siehst, nämlich, dass die PS auf die Straße bringen für Lösungen, die es gibt, die man anbieten kann, das würde ich gar nicht sagen, fehlt da, aber das ist eben eine Zusammenkunft von Experten und Expertinnen für dieses Thema. Also ne, nimm ein Logistikunternehmen aus Europa und du wirst da ziemlich sicher jemanden aus dem Sustainability Department gefunden haben auf der Smart Freight Week. Das sind Leute, die Lösungen bauen, die Piloten auf die Straße bringen. Aber so richtig die PS auf die Straße bringen, muss natürlich der Vertrieb oder eben der Einkauf, je nachdem, welche Perspektive man da einnimmt. Die sind natürlich nicht da. Das ist auch nicht der Zweck der Veranstaltung, aber ich glaube, das ist die nächste Herausforderung, diese ganzen guten Sachen, die existieren, richtig fett auszurollen. Und dafür, das geht eben nicht alleine. Vielleicht noch ein Wort zum Smart Freight Center insgesamt. Ich glaube, das ist nicht jedem geläufig. Ich hatte schon gesagt, es ist eine Non-Profit-Organisation, also getragen von den Mitgliedsunternehmen, also allen möglichen Logistik- und logistiknahen Unternehmungen. Das ist im Wesentlichen eine Vereinigung, die Austausch schafft, aber Ergebnisse produziert. Also das GLEC-Framework haben mit Sicherheit schon einige gehört und sich damit rumgequält. Das kommt daraus. Also Accounting-Regeln. Es gibt Arbeitsgruppen zum Vorantreiben von Elektrifizierung auf der Straße, zu Koalitionen, wenn es ums Einkaufen von saubererem Frachtvolumen oder von grünerer Logistik geht. Eine ganze Reihe anderer Initiativen. Es gibt eine Academy, in der Aus- und Weiterbildung passiert rund um das ganze Thema Dekarbonisierung. Und es ist eine Veranstaltung, wo ich, wenn ich richtig gezählt habe, 14 ehemalige, das gleiche in grünen Gäste getroffen habe. Manche zum ersten Mal in Person. Also das zeigt, da findet ganz schön viel statt, was für uns relevant ist.
In mehrfacher Hinsicht ein Klassentreffen.
Ja, auch für uns, ja genau.
Was würdest du denn sagen, Wie ist denn die Aufteilung auf der Smart Freight Week? Wenn man die Logistik als Ganzes betrachtet und der große Hebel in der Logistik als solches ist die Dekarbonisierung des Transports, gar keine Frage. Und so ein bisschen ist auch angeklungen, dass genau diese Firmen dort sind, die halt transportieren. Aber so Ratio, findet da überhaupt Intralogistik statt? Gibt es dort auch Firmen, die Intralogistik machen? Oder ist das fast ausschließlich zu über 90% dann eben Transporteure?
Es ist ein riesiger Fokus auf Transport, ganz bisschen Intralogistik oder Warehousing. Da geht es aber dann aus meiner Wahrnehmung eher um die Hülle, gar nicht so sehr um die Ausstattung, was im Lager drin ist. Da kommen wir ganz am Ende noch zu, weil ich habe natürlich jemanden gesucht, der für dich auch ein bisschen was über Intralogistik erzählen kann. Das kommt, aber lass uns doch mal anfangen mit jemandem, eine alte Bekannte, das ist jetzt der dritte Podcast-Auftritt hier für Noel Fröhlich von DHL. Und ja, ich habe sie zu Anfang auch mal gefragt, was das für Sie für eine Art von Veranstaltung ist.
Ja, hallo, ich bin Noelle, arbeite bei DHL und kümmere mich da um Klimazielsetzung und die Roadmap für unsere Dekarbonisierung. Ja, Smart Freight Week, das ist immer für mich ein ganz besonderes Event jedes Jahr. Ich bin auch zum vierten Mal, gibt es die ja dieses Jahr, und zum vierten Mal bin ich dabei. Und das ist ein bisschen wie ein kleines Klassentreffen. Also man trifft da wirklich jeden und jede, die irgendwie mit Dekarbonisierung in der Logistik zu tun hat. Alle Firmen aus der ganzen Logistik-Value Chain sind vertreten. Viele alte, bekannte Gesichter und auch immer viele neue. Das ist ja auch sehr gewachsen. Im ersten Jahr erinnere ich mich noch, da waren wir so um die 100 Leute. Dieses Jahr sind 850 Personen hier und das ist total schön, weil man sich eben, da ist drauf Verlass, dass man sich jedes Jahr wieder trifft hier und sich austauschen kann, sieht, wie sind die Unternehmen vorangekommen oder manchmal auch nicht, und das macht es wirklich aus. Ja, es gibt eigentlich nicht nur ein Highlight. Ich finde die Agenda super gut, vor allem, weil bei einigen Konferenzen hat man so den Eindruck, man schwimmt so an der Oberfläche, und hier geht man mal wirklich mal ins Detail rein bei verschiedensten Themen. Ich beschäftige mich ja ganz viel mit Marktmechanismen und mit Book and Claim, und da gibt es, glaube ich, diesmal 6 Sessions dazu. Das ist auf jeden Fall für mich immer ein Highlight, dass man nicht zu einer Konferenz fährt und da nur Networking machen kann, sondern wirklich auch was Neues lernt. Ich gehe jedes Mal nach Hause und lerne was Neues. Diesmal habe ich einiges zu Carbon Capture gelernt, zum Beispiel, was ich noch nicht wusste. Ein Highlight für mich war aber auf jeden Fall gestern Abend. Da hat die Sophie Punte, Gründerin des Smart Freight Centers, einen Fireside-Chat gemacht mit nur Female Leaders, nur Frauen. Das freut mich natürlich auch immer ganz besonders in einer Industrie, die doch noch relativ stark männerdominiert ist. Darüber, warum man weitermachen sollte. Sie startete mit "The world is on fire, but what do we do about it?" Und ich glaube, das ist gerade in diesen Zeiten eine ganz wichtige Frage. Und von DHL war auch unsere Katharina Tomow dabei, aber auch wirklich tolle andere Frauen, die das eben diskutiert haben und ganz offen drüber gesprochen haben. Das hat mir sehr gut gefallen.
Okay, das hört sich für mich so an, als wäre diese Smart Freight Week auch unter dem Motto oder unter der Ambition mal ins Leben gerufen worden, auch um viel zu lernen, um viel Aufklärung zu betreiben. Auch in dieser Bubble selbst, also jetzt nicht nur Aufklärung dann in die eigenen Unternehmen oder auch auf größeren Events, sondern in dieser Bubble selbst, dass man sich dort halt zusammenrauft und gemeinsam halt voranschreitet, auch im Lernen. Das scheint mir schon eine relativ zentrale Stellung zu sein. Oder sehe
ich das falsch? Ich kann ja mal nochmal beschreiben, wie das funktioniert. Also das Programm besteht hauptsächlich aus 3 Parallelstreams mit verschiedenen thematischen Sessions, in denen die unterschiedlichen Formate stattfinden. Panel, Diskussion, interaktive Workshops, alles Mögliche. Zu allen möglichen Themen, die im Dekarbonisierungs- und Transportkontext relevant sind. Auch für unterschiedliche, Vorerfahrungsgrade. Also Noelle hat von Market-Based Measures gesprochen. Da gab es, ich will nicht übertreiben, aber bestimmt 8, 9, 10 verschiedene Sessions, die sich an ganz unterschiedliche Leute gerichtet haben. Denn eins ist völlig klar, da waren jetzt 800 Leute. Manche von denen sind von Tag 1 in dieser Gesamtdekarbonisierungsreise dabei und manche sind vorgestern angefangen. Und um natürlich das so ein bisschen aufzufangen, gibt es da ganz unterschiedliche Angebote. Und mein Gefühl ist auch im Vergleich zu letztem Jahr, dass ich der thematische Fokus erweitert, was ich gut finde. Noelle hat gesagt, Carbon Capture, das war was, wo sie was Neues gelernt hat. Da gab es eine Session zu. Es geht auch in andere Märkte, denn bisher ist der Fokus, also es ist eine niederländische Organisation, ne? Westeuropa ist ganz klar der Schwerpunkt aller Aktivitäten und auch der Mitglieder. Aber man sieht, dass es auch in andere Geografien geht schon eine ganze Weile nach Asien rein. Jetzt relativ neu dieses Jahr Ostafrika. Also da findet eine Erweiterung statt. So, das ist der Lernteil. Dann gibt es einen wichtigen großen Netzwerkteil. Das war einfach eine tolle Location direkt am Wasser, so eine alte Schiffsmaschinenhalle. Ich versuche jetzt nicht, das auszusprechen, da kann ich nur scheitern, aber schräg gegenüber vom Hauptbahnhof, ihr findet es, wenn ihr das googelt. Da gab es viel Raum für Austausch und nette Räume für Austausch. So, viele Pausen, gute Verpflegung, gute Infrastruktur, um sich hinzusetzen und mit Leuten zu reden. Eine kleine Ausstellung auch, da gibt es immer so eine Reihe von Tool-Providern, die da kleine Mini-Stände haben, nichts im Vergleich zu Logimat, ne? Selbst der, was du letzte Woche gesagt hast, selbst der kleinste Stand ist wahrscheinlich immer noch 5 von den Ständen, sind einzelne Roll-Ups mit so einem kleinen Tisch im Grunde. Ne? Eine Mini-Ausstellung gibt es, aber ist nicht der Fokus. Und das ganze Event ist um Lernen und Netzwerken gebaut. Und vielleicht, um das auch nochmal zu unterstreichen, nur als letzten Punkt, Ihr Highlight, das ist auch mein Highlight gewesen, Fireside Chat mit Sophie Punte. Sophie hat das Smart Trade Center gegründet vor vielen, vielen Jahren und hat da abends als Highlight-Panel quasi die Zukunft der Dekarbonisierung von Logistik im aktuellen geopolitischen Kosmos diskutiert. Und das war ganz toll. Eine relativ ehrliche, offene Diskussion. Sophie kann ganz fantastisch Fragen stellen und nachbohren. Es war nicht kein höfliches, vorbereitetes Gespräch, sondern ja, hat Spaß gemacht zuzuhören.
Ja, das klingt für mich persönlich natürlich total toll. Aber auf der anderen Seite sehen wir auch gerade in der geopolitischen Lage, und das ist ja gerade schon erwähnt, dass wir einen anderen Trend halt mittlerweile wahrnehmen, Stichwort Drill, Baby Drill oder auch andere Flecken der Erde, wo die geopolitische Situation halt nicht dem entspricht, was gegebenenfalls auch in dieser Bubble halt stattfindet. Insofern würde mich mal interessieren, wie du das so wahrgenommen hast, dass diese geopolitische Situation quasi jetzt aus meiner Sicht, aus meiner Hörerschaft, die ich jetzt gerade bin, indem ich dir halt zuhöre, dass diese geopolitische Situation gegebenenfalls dort nicht einwirkt oder gegebenenfalls doch einwirkt auf eine solche Veranstaltung?
Ja, das waren tatsächlich die metaphorischen dunklen Wolken, die es eigentlich gar nicht gab an den Tagen in Amsterdam, tatsächlich am Himmel. Das schwebt natürlich über allem. Und da macht sich, glaube ich, niemand was vor, dass das, es ist so ein bisschen Happy Place Bubble, für mich auf jeden Fall, weil du musst halt niemandem erklären, dass Klimawandel passiert. Es gibt kein Blaming. Das ist einfach, es sind insgesamt keine unsympathischen Menschen. Das soll aber natürlich nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Aufgabe nicht einfacher geworden ist. Man hat Mitte letzten Jahres, glaube ich, oder bei der letzten Smart Trade Week auch, letzten April, glaube ich, in 2024, das war so ein bisschen, da hat man gedacht, so, das ist geknackt, das muss jetzt nur noch skaliert werden. Da hat sich natürlich das Klima ganz gewaltig verändert für das Thema im letzten Jahr. Und das sehen die Leute. Ich habe so das Gefühl, oder ich lasse mal jemand anders für mich sprechen an der Stelle, nämlich John the Driver von Kühn und Nagel, auch schon jemand, der hier war im Adventskalender, und den habe ich das genau am Anfang gefragt, was macht das mit ihm oder was ist sein Gefühl, was macht das mit den Leuten, die da sind, diese Achterbahnfahrt von, das wird schon alles zu, upsie, vielleicht auch nicht.
I'm John the Driver from Kühn und Nagel for the road department and I'm sustainability manager. So handling the roadmap, decarbonization roadmap at global level. If I look at the session, so we're here now for one day and half a day, and already one key highlight that I see is there's a lot of alignment on the problem, so it's quite clear, but everybody looks for solutions. And I think it's a good opportunity to get inspired by others on potential solutions. You also realize it's a pivotal moment now. I like the fact that during one of the sessions it was quite well expressed, the fact that before it was a lot of optimism, as they call it, peak optimism. And now we are coming to, maybe you could call it peak pessimism, but I think it's more peak realism, in the sense we have a huge task to decarbonize, and it's a handover that has not been done before, so really a huge things to do. And the action in order to do it is going to be immense as well. And but that's good. Now that we realize it's going to be hard, we can start the hard question, the hard project, and hopefully accelerate a bit the pace. So I'm working for the road part of Kühn + Nagel, and we both have what we call dedicated solution, where we really do project by project with customer, with carrier, putting low emission solution on the road, being electric vehicle or HVO powered trucks. And then on the other side, there is this so-called book and claim. In the Smart Fleet Center, they call that with a fancy name, market-based measure, MBM. And what's good is that 2 years ago, it was one session of the whole the whole event, and now there is one session every hour, which means that the maturity of the concept has risen to a good level. There's a lot of people attending, so it shows interest, but also that people want to learn more. And that for me is good because we see it as a critical tool for decarbonizing not only air and sea, but also roads.
Ja, super spannend. Jetzt ist John jemand, der market-based measures wieder in den Mund nimmt. Kannst du mal ein bisschen erklären und einordnen, auch für unsere Zuhörenden, was er damit meint und was das ist?
Market-based measures ist im Grunde Insetting. Das ist das Thema, über das wir, oder Book and Claim, das Thema, über das wir mit Noel und Andreas vor einer Weile schon relativ ausführlich gesprochen haben, die beiden von DHL, über das auch John im Adventskalender nochmal spricht. Also wer das sich nochmal anhören möchte, geht einfach ein bisschen zurück in eine Liste von Episoden. Book and Claim, Market-based Mechanics, Insetting beschreibt im Grunde alles das gleiche Grundprinzip. Und da gab es interessanterweise zeitlich zusammenfallend mit der Smart Freight Week eine sehr, sehr wichtige Ankündigung. Vielleicht erinnerst du dich daran, dass wir, als wir mit Noel und Andreas vor, es ist schon bestimmt ein Jahr her, den Podcast gemacht haben, da haben die beiden gesagt, dass es im Grunde essentiell ist für die weitere Verbreitung dieser Maßnahmen, dass das durch SPDI anerkannt wird. Und da waren die beiden ganz optimistisch zu dem Zeitpunkt, jetzt eine Weile nichts passiert. Just an dem ersten Tag der Smart Freight Week wurde veröffentlicht vom SPDI, also von der Science-Based Target Initiative, ihr Corporate Net Zero Standard Version 2, so für Konsultation. Das heißt, man kann sie jetzt angucken, dann können verschiedene Interessensgruppen kommentieren, was sie davon halten und so weiter. Da steht was zu Book and Claim oder Market-Based Measures drin, was relativ positiv ist, also was zukünftig heißen würde, investiere ich als Unternehmen zum Beispiel in nachhaltigere Flugtreibstoffe, SAF, die nicht in dem Flieger verbrannt werden, in dem meine Fracht unterwegs ist, und ich claime aber eben diesen CO2-Benefit, dann kann ich das möglicherweise, so wie es jetzt aussieht, unter gewissen Bedingungen zur Zielerreichung meiner Scope 3 Reduktion anrechnen. Das ist super wichtig für viele Unternehmen, die sich daran messen, an diesen Zielen. Und das war eine gute Nachricht. Wäre toll gewesen, wenn sie eine Woche vorher gekommen wären, weil dann hätte man wirklich schon darüber diskutieren können, was bedeutet das jetzt. Jetzt waren wir in so einem ganz komischen Limbo-Zustand, wo jemand von SPDI da saß und natürlich wusste, was da drin steht. Andere auf dem gleichen Panel zwar davon gehört hatten, aber noch nicht in dieses 133 Seiten lange Dokument reingeguckt hatte. Aber da scheint sich was zu bewegen. Das ist auch eine gute Nachricht, die jetzt gar nicht mit der Smart Freight Week direkt zu tun hat. Wir haben ja gehört, fast jede dritte Session war irgendwie über market-based Dinge. Und vielleicht nicht ganz ungerechtfertigt. Wen ich auch getroffen habe auf der Smart Freight Week, auch wieder jemand aus dem Adventskalender, Lydia Peters von DFDS. Und habe sie auch einfach mal gefragt, was sie von dem Event hält. Sie war das erste Mal da und was so ihre Erfahrung im Networking, Kommunikation mit anderen Teilnehmern da ist. Und hören wir noch mal kurz rein.
Ich bin Lydia Peters, ich arbeite bei DFDS als Teamlead für alle Initiativen und Projekte im Bereich Dekarbonisierung und bin heute hier auf der Smart Freight Week in Amsterdam. Mein Eindruck der Veranstaltung ist, also zuallererst, ich bin hier zum allerersten Mal, ich habe also keinen Vergleich zu den Vorjahren, aber ich denke, es ist ein fast schon familiäres Umfeld. Es sind nicht zu viele Leute, man kann auf die Leute drauf zugehen und seine Themen mit Leuten besprechen, wenn man halt speziell jemanden sieht, der relevant für einen ist. Das ist ganz angenehm. Catering super gut. Und die Themen der einzelnen Veranstaltungen, ich denke, die sind alle am Zahn der Zeit oder am Puls der Zeit. Ich weiß nicht, wie man das so nennt. Und ich glaube, man kann sich, also ich weiß, man kann sich die Themen relevant aussuchen, je nachdem, wo man hin möchte. Und da gibt es keine Themen, die ich heute vermisst hätte oder gestern vermisst hätte. Und was anderes auch noch, momentan ist ja so, dass die politische Lage ein wenig schwierig ist für die Dekarbonisierung oder für grüne Initiativen. Und das spürt man hier auch und das wird hier nicht verschwiegen. Und das finde ich ganz gut, dass da so ein offener Umgang mit ist. Das beruhigt, dass man damit nicht alleine ist. Ich war ja jetzt sehr viel unterwegs in Veranstaltungen, wenn es um Elektrifizierung von Straßentransporten ging. Also das war natürlich dann immer wieder mein Highlight, dann auch von anderen Teilnehmern des Transportmarktes zu hören, dass die im Grunde genommen die gleichen Erfahrungen haben wie wir bei DFDS, was die Dekarbonisierung der Straßentransporte angeht. Die Erfahrungen mit elektrischen Trucks, dass die halt tatsächlich, dass es auch immer mehr werden, immer mehr Erfahrungen, das ist schön. Und mein Highlight war aber dieses Mal ein Members-Only-Meeting sozusagen. Es ging halt um einen Korridor in Polen, den man halt elektrifizieren möchte, zusammen mit elektrischen Truck-Operators, aber dann halt auch mit Ladeinfrastruktur. Und das war halt, ich fand, das war eine sehr, sehr tolle Diskussion. Es wurde halt offen diskutierte Probleme über Lösungsansätze. Und da gab es halt auch irgendwie keine komischen Situationen, wo man das Gefühl hatte, irgendeiner beschuldigt zum Beispiel die Ladeinfrastruktur-Leute, dass sie das nicht genug machen oder die Shipper, die dann halt nicht genug Nachfrage generieren. Das war ganz im Gegenteil. Man hat offen halt die Sachen angesprochen, woran es hakt und wie man das lösen kann.
Ja, das klingt nach etwas, was ich auch in meinem beruflichen Kontext jetzt schon seit Jahren wahrnehme, nämlich neben Nachhaltigkeit ist auch Innovation ein Thema, was ich schon relativ lange auf der Pfanne habe. Und aus diversen Veranstaltungen, die Innovation quasi ausgerufen haben, weiß ich, dass man sich dort halt trifft mit Menschen, die auch in ihrem unternehmerischen Umfeld, ich will jetzt nicht sagen komplett alleine, aber zumindest in einer krassen Unterzahl halt irgendwie sind. Und man trifft sich dort auf diesen Netzwerkveranstaltungen, um auf der einen Seite sich inspirieren zu lassen, aber auf der anderen Seite auch ist es ein Stück weit Therapiesitzung, weil man merkt halt einfach, und das ist so wichtig, auch für die Energie, die man im tagtäglichen Leben, im unternehmerischen Alltag halt irgendwie haben muss, man ist nicht alleine. Und man hat ganz viele andere um sich herum von anderen Unternehmen, die ähnlich bis gleiche Erfahrungen halt sammeln als man selbst. Und ich höre aus den Beschreibungen von jetzt auch Lydia heraus, als aber auch von den anderen, das ist im Nachhaltigkeitskontext und auf der Smart Freak Week ähnlich bis gleich, gehe ich recht, diese Annahme.
Es ist nicht ganz falsch, wenn man sagen würde, das ist schon ein Expertengremium und eine Selbsthilfegruppe, so zum Teil. So nehme ich das wahr. Und das meine ich wirklich im positivsten Sinne, in dem man das meinen kann. Da sind ganz viele Leute, die in Unternehmen rudern für ihr Thema, regelmäßig gegen Wände laufen, in allen Richtungen. Ne? Richtung Top-Management, die sagen, alles zu teuer. Richtung Kunde, der sagt, alles zu teuer. Also wir sehen da schon so ein Thema. Und wir denken, um Gottes Willen, ich bin ja allein auf der Welt mit diesen Problemstellungen. Faktisch sind sie es nicht, weil es gibt ja parallel in irgendwelchen anderen Hauptquartieren von Logistikunternehmen oder von allen möglichen Unternehmen genau die gleichen Positionen oder Menschen auf genau gleichen Positionen, die mit genau den gleichen Problemen zu kämpfen haben. Und ja, auch jenseits von diesem Kostenaspekt, wie organisiert man das? Wie sammelt man Daten und bereitet sie auf? Wie kommuniziert man solche Dinge intern? Und ich glaube, dafür ist dieser, vielleicht deswegen sind die Pausen vielleicht auch so lang manchmal, oder zumindest kam es mir so vor, damit man sich da austauschen kann, super wichtig. Und was dafür wichtig ist, und das habe ich eben schon gesagt, da sind halt nur nette Leute, weil da ist insgesamt echt wenig negative Energie. Und das sage ich als jemand, der eigentlich immer irgendwo schafft, das Doofe zu finden, wenn es da irgendwas gibt, und darüber rumzunölen. Da gibt es insgesamt überraschend wenig Genöle. Wenn du dir so normale Konferenzen oder Veranstaltungen anguckst, jetzt nicht nur auf Nachhaltigkeit sich beziehen, wo nicht nur diese Blase unterwegs ist, sondern Gesamtlogistik, Deutschland oder Europa. Da gibt es dann ja Nachhaltigkeitspanel so oder Sessions darüber. Da ist immer Blaming. Warum sind denn die Elektro-LKWs noch nicht auf der Straße? Ja, weil die Hersteller. Ja, weil die Ladeinfrastruktur. Ja, weil der Strompreis. Ja, weil, das sind jetzt so viel immer die anderen schuld. Und das findet dann nicht so statt, weil jeder weiß, da sind wir alle irgendwie für verantwortlich. Und ja, wir wissen, das Verkaufen ist echt schwer. Das haben auch ganz viele, haben wir ja schon gehört, erkannt, so als die Kommerzialisierung von dem Ganzen, als die wirklich größte Herausforderung jetzt zukünftig. Aber es gibt nicht diese Schuldzuweisung.
Apropos nette Leute. Kommen wir zur Intralogistik.
Ja, die Intralogistik. Ich habe es versprochen.
Du hast es, genau, du hast es anfangs versprochen und du kommst hier nicht raus, ohne mir zu beweisen, dass dort auch Intralogistik stattfindet. Deswegen jetzt explizit mal die Frage, was ist mit Intralogistik?
Genau, natürlich bin ich wie ein Trüffelschwein auf die Suche gegangen nach einem O-Ton für dich, der mit Intralogistik zu tun hat, zumindest so ungefähr. Und da gibt es im Wesentlichen eine Person, die schon die ganze Zeit auf meinem Zettel stand, der ich ein paar Mal hinterhergelaufen bin und irgendwann dann durch die hervorragende Event-App übrigens auch sowieso eine schöne Veranstaltung, aber wenn dann die Technologie dahinter auch noch funktioniert, sensationell. Instant Messaging, was funktioniert in dieser App. Und dann habe ich ihr geschrieben, so, ich muss mal mit dir sprechen, können wir uns von draußen treffen. Und du kennst sie und du weißt, wie ungern sie in Mikrofone redet. Deswegen ist das wirklich, ist zwar nur eine Person, aber die zählt jetzt für dich emotional hoffentlich wie drei. Ich habe mit Kerstin Dovers vom Fraunhofer EML gesprochen, denn die hatten da eine total interessante Session zu dem Projekt, was ja schon ein paar Jahre läuft, wo sie Primärdaten über Energieverbräuche, Treibhausgasemissionen von Logistikstandorten sammeln. Und das war quasi wie so eine Fortschreibung dieses Projektes, Status berichtet und gab auch einen Aufruf zum Mitmachen für die nächste Phase. Aber lassen wir Kerstin das am besten selbst erklären.
Genau, in unserer Session haben wir wieder das, was wir im letzten Jahr aufgegriffen haben, Emissionsintensitäten und Treibhausgasemissionen von Logistikstandorten wieder aufgegriffen und sind ein Stück tiefer gegangen. Wir sammeln ja jährlich unsere Primärdaten von Logistikdienstleistern, von Unternehmen, die Standorte betreiben, um daraus Carbon Footprints zu berechnen und Emissionsintensitäten zu berechnen, also Emissionen pro Tonne Durchsatz, weil die in der Logistikkette benötigt werden für diejenigen, die ihre Scope-3-Emissionen berechnen. Und letztendlich haben wir heute wieder gezeigt, was im letzten Jahr aus der Marktstudie herausgekommen sind, wo Herausforderungen in der Datensammlung, auch jetzt für uns, die Daten sammeln, bestehen, wo wir besser werden müssen, mehr Standorte, mehr Datenqualität, also vollständige Daten. Und zum anderen haben wir aufgezeigt, wie Unternehmen Scope-3-Emissionen letztendlich berechnen können. Also haben sie Emissionsintensitäten wie im Black-Framework veröffentlicht oder sind es Tools, die solche Daten zur Verfügung stellen. Das einerseits diskutiert und zum anderen auch nochmal hervorgehoben, wo es eigentlich Stellhebel gibt, um grüner zu werden, wo Energieeffizienz zu steigern und dadurch auch Emissionen zu reduzieren, Strom zu dekarbonisieren. Und das war ganz toll. Wir haben zwei Industriepartner dabei gehabt, Ian von Mars, der halt aufgezeigt hat, wie sie bislang die Emissionen berechnet haben mit den Gleck-Faktoren, dass das nicht genug war, dass sie nochmal mehr Granularität benötigten, die wir jetzt ihnen auch realisieren konnten, sodass sie das Reduktionspotenzial für den Einkauf von grünem Strom mal quantifizieren können, 70% oder dergleichen. Und jetzt letztendlich sind sie zu dem Schluss gekommen, wir müssen selber die Primärdaten sammeln. Und das war auch unsere Message eigentlich und unsere Motivation für die Session, Awareness zu schaffen, dass Primärdaten gesammelt werden müssen, dass wir diese Datenbank ja mit den Primärdaten der Unternehmen bespielen wollen, vergrößern wollen und dadurch dann die Aussagekraft der abgeleiteten Emissionsintensitätswerten auch steigern wollen. Und Andrea von Greenrouter hat zudem dann noch auch aufgezeigt, zwei Beispiele zu Case Studies, wie Emissionen tatsächlich reduziert worden sind. Und ja, das ist natürlich auch ein Punkt, was auch als von den Teilnehmern dann wieder zurückkam, was sind denn die nächsten Schritte? Genau das wollen wir auch in unserer weiteren Forschung machen, herauszufinden, was sind Möglichkeiten, wie kann man energieeffizienter machen, wie kann man dekarbonisieren. Und ja, da arbeiten wir weiter dran und wahrscheinlich gibt es nächstes Jahr auch wieder eine Session. Genau, wir starten dieses Jahr wieder oder haben gerade dieses Jahr die neue Marktstudie veröffentlicht. Bis Ende Mai freuen wir uns über Unternehmen, die ihre Primärdaten zu den ihren Standorten, die sie betreiben, zur Verfügung stellen. Sie können das über unser REF-Tool machen, Online-Tool frei zur Nutzung. Daten oder Geheimhaltung ist natürlich gewährleistet. Alle Unternehmen, die teilnehmen, bekommen ihren Emissionswert. Wir können die Daten anonymisiert sammeln und dann weiter halt auswerten. Und ja, wir freuen uns über alle Unternehmen, die mit einem Standort, mit ganz vielen Standorten zur Verfügung stellen. Und wer Fragen hat, soll uns einfach kontaktieren.
Also als kurzer Zwischenruf, das ist nicht nur im Programm der Smart Freight Week relativ einzigartig gewesen, sondern glaube ich auch als Projekt, also Primärdaten, darüber reden wir im Transportkontext ja schon länger und viel. Und da hat jeder verstanden, das braucht es irgendwie. Bei Logistikstandorten ist die Erkenntnis irgendwie nicht so verbreitet. Da ist die Datenbasis im Vergleich wirklich erstaunlich dünn. Und das versuchen Kerstin und ihre Projektpartner zu ändern. Und darum hier auch nochmal der Aufruf, wenn man was dazu beitragen möchte, das ist super hilfreich für den Fortschritt dieses Projektes. Man profitiert ja auch dann davon, weil die Datenbasis einfach besser ist als vorher. Also wer ein, zwei, ganz viele Logistikstandorte hat und Daten hat, die geteilt werden könnten, möge sich bitte an Kerstin wenden. Ich glaube, das hilft uns allen. Kerstin hat aber noch einen weiteren Punkt genannt und lassen wir sie kurz ausreden.
Also ich finde es genial, wie engagiert Unternehmen hier sind und offen auch miteinander diskutieren. Und auch wenn sie Konkurrenten sind, wie die Community zusammenwächst und alle in dieselbe Richtung eigentlich, nämlich zur Dekarbonisierung der Logistikbranche beitragen wollen, zusammenkommen. Und es ist ein großartiges Event, super Gastgeber, top organisiert und ja, einfach mal vorbeikommen.
Ja, Community klingt ein wenig wie Sekte. Gibt es denn da überhaupt keinen Dissens?
Nicht, wie es Dissens klassischerweise bei Nachhaltigkeitsthemen gibt. Zum Glück nicht. Damit muss man seine Energie nicht drauf verbrennen. Doch natürlich gibt es Uneinigkeit in höflicher Form ausgetauscht. Da sind ja auch Konkurrenten da, ne? Und du merkst dann schon bei Panelen, wo vielleicht unterschiedliche Perspektiven vertreten sind oder auch nur unterschiedliche Unternehmen, die den gleichen Job im Grunde machen, dass man da schon sich anders oder besser versucht zu positionieren als vielleicht Panelist daneben. Und ja, da sind 8, 9 verschiedene Carbon Calculation Tools an dieser Messe. Natürlich sind die haben unterschiedliche Schwerpunkte, ne? Aber es ist jetzt nicht, dass da alle den gleichen Song singen. Aber ich finde, diese Diskussion findet einfach auf einem super angenehmen Level statt. Und deswegen ist Community wahrscheinlich ein gutes Wort dafür. So, und weil wir jetzt gerade bei den Tool-Providern waren, einen davon haben wir auch schon hier gehabt, mehrfach. Keine Smart Freight Week kann zu Ende gehen, ohne dass ich Tobias Bonhoff dazu interviewt habe. Hören wir mal, was er zu sagen hat.
Hi, ich bin Tobias, Geschäftsführer von ShipZero, einer Emissionsplattform für Transportemissionen. Also erstmal freut es mich sehr, hier zu sein. Es ist wunderschönes Wetter in Amsterdam und eine sehr, sehr spannende Veranstaltung. Sehr viel inhaltlich tiefe Fachvorträge, gemischt mit sehr, sehr guten Netzwerkoptionen in ja, dem Transport-Nachhaltigkeitsuniversum. Also ich hatte bisher sehr, sehr gute Gespräche hier und ich glaube, es gibt eine sehr, sehr große Einigkeit auch darüber, dass wir einen sehr großen Fortschritt erzielen konnten in den letzten Monaten, wenn nicht sogar Jahren, insbesondere auch auf der technologischen Seite, was Lösungsalternativen im nachhaltigen Transport angeht und auch was die technologischen Fähigkeiten angeht, das zu reflektieren. Ich glaube, das, was ich beobachte, ist, es gibt einen Konsensus dafür, dass noch ein bisschen Nachfrage tatsächlich fehlt aus der verladenen Industrie dann auch tatsächlich so den letzten Impuls zu geben auf der kommerziellen Seite. Und was ich spannend finde, ist, dass hier strategische, auch Entscheidungsträgerinnen sich sehr, sehr einig sind, wie es funktionieren kann und auch schon konkrete kommerzielle Deals machen. Und das jetzt in den Organisationen einfach noch, in die Einkaufsorganisation, in die Länderorganisation, in eben die großen Tanker ein bisschen einsickern muss, was hier schon vorgedacht wird. Und das wird sehr, sehr spannend sein, in den nächsten Monaten und Jahren zu beobachten, wie sich das entwickelt. Also für nächstes Jahr, ich bin jetzt, glaube ich, zum dritten Mal hier auf der Smart Freight Week. Jedes Mal ist es größer, toller, imposanter geworden. Deswegen sind meine Erwartungen für nächstes Jahr relativ hoch, aber ich freue mich vor allen Dingen darauf, wenn wir zurückblicken können und sehen können, dass halt wirklich auch die Kommerzialisierung in das Dekarbonisierungsthema wirklich voll eingezogen ist und wir raus aus der Theorie, aus der Technologie in tatsächliches Business kommen, was das Thema angeht, weil ich glaube, dann kommen wir richtig voran. Ja, also ich glaube tatsächlich, dass die Leute, die hier sind, die sehr viel Know-how tragen, durchaus auch selbst in der Lage sind, Business zu machen. Vielleicht da noch ein bisschen stärker in Teilen von ihren Organisationen auch enabled werden müssen, selbst diese Entscheidungen und Budgets zu verwalten. Das ist, glaube ich, ein Teil. Ein anderer Teil ist natürlich, dass wir trotzdem noch sehr großen Anteil von Transport-Business einfach haben, der hier nicht zwingend vollständig repräsentiert ist. Wir sind nicht eine komplette Transportmesse, die man hier besucht, sondern es ist natürlich eine Fachveranstaltung. Das heißt, ja, der Teil sollte wahrscheinlich vielleicht etwas stärker noch repräsentiert werden, aber ich glaube auch, dass die Leute, die hier sind, einfach mit entsprechenden Budgets ausgestattet, durchaus auch schon sehr, sehr viel mehr businessorientiert sein könnten, als sie es vielleicht in der Vergangenheit von ihren Organisationen waren, weil sie eher halt in dem Bereich Policy, Strategie und Nachhaltigkeitsmanagement und Compliance gearbeitet haben.
Ja, jetzt für mich als Außenstehender, der es leider noch nicht geschafft hat, auf der Smart Freight Week zu sein, hört sich das nach einem Event an, wo ich mich auch sehr, sehr wohl finden würde. Wie ist denn jetzt dein Fazit der gesamten Veranstaltung? Also ein bisschen hast du jetzt schon in den Zwischentönen halt verlauten lassen, aber gib uns nochmal ein ganz allgemeines Fazit darüber und vielleicht noch ein Stück weit einen Ausblick, nicht nur auf das nächste Event, aufs nächste Jahr, sondern einfach, was muss denn jetzt so passieren eigentlich, dass wir diese Brücken schlagen können von eben einer Bubble, die halt vorbereitende Tätigkeiten tut, dann tatsächlich zur Kommerzialisierung von irgendwelchen Dingen?
Ich glaube, Tobias hat das schön zusammengefasst, was jetzt, was der nächste Schritt, das klingt so, als wäre es so einfach hinzugehen und als hätten wir das jetzt ja heute erst festgestellt, ist natürlich Blödsinn, aber wie das auf die Straße gebracht werden kann in größerer Geschwindigkeit als bisher, da sind positive Entwicklungen, die das mit Sicherheit unterstützen, wie zum Beispiel dieser SPDI-Standard, von dem ich vorhin schon gesprochen habe, aber ich glaube, das ist das, ja, das ist die nächste größere Herausforderung. Mehr, weniger Strategie, Piloten, Konzepte, Frameworks. Das ist alles wichtig und gut, dass es das gibt und auch in der Qualität. Aber das ersetzt natürlich nicht das Ausrollen in der Operations. Also mehr Business, das wäre im Grunde der Wunsch. Ob das jetzt zwingend was für die Veranstaltung bedeutet, das glaube ich nicht mal, weil ich glaube, das ist so, wie es ist. Hat eine ganz, ganz wichtige Funktion für einen Wissensaustausch, fürs Seelenstreicheln von den Leuten. Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Ne? Je nachdem, in was für einem Umfeld du arbeitest. Manche davon haben ja ein relativ starkes Standing in ihren Organisationen, die da viel in die Richtung ohnehin gehen. Aber ich meine, ich spreche jetzt auch mich mit jemandem, der das kennt, ne? Dass das vielleicht nicht überall so ist, die da eher wie geprügelte Hunde reinkommen und dann erstmal gestreichelt werden müssen. Blödes Bild. Aber das ist, glaube ich, wirklich eine wichtige Funktion, diese Veranstaltung. Das Smart Freight Center, die Smart Freight Week sind insgesamt, ist dabei, sich zu öffnen. Ist jetzt kein Publikumsevent wie Louimat, wo du dann vielleicht einfach ein Ticket kaufen kannst, sondern du musst zum Teil dein Unternehmen muss Mitglied im Smart Freight Center werden oder muss mitarbeiten in irgendeiner Kapazität. Das verändert sich aber alles relativ schnell, weil dieses Wachstum, das kommt ja nicht nur aus den Leuten, die davor einfach nicht hingegangen sind, sondern die verstehen, da muss, um die PS auf die Straße zu bringen, muss das ein bisschen aus dem Closed Shop raus. Das Fazit insgesamt, fantastische Veranstaltung, tolle Location, super nette Leute, Event-App, die funktioniert und es, dass ich das jetzt das zweite Mal sage, zeigt, wie traurig das bei vielen anderen Veranstaltungen ist, ne, wo es einfach nicht funktioniert oder wo du so einen ausgedruckten A3-Plan kriegst. Ich freue mich wahnsinnig aufs nächste Jahr. Ich hätte schon einen Blocker, wenn ich wüsste, an welchem Datum das stattfinden wird. Ich kann es jedem nur empfehlen, dahin zu gehen oder sich insgesamt intensiver mit der Arbeit des Smart Freight Centers, in welcher Hinsicht auch immer, auseinanderzusetzen. Es klingt alles ganz hochtrabend und offiziell. Das sind einfach tolle Leute, die ganz viel Bock haben, da was zu tun. Und wir reden ja immer so viel von Collaboration, ne? Horizontale, Vertikale und so weiter. Da passiert das halt. Noch nicht so sehr auf der Business-Ebene, aber im Design von von Prozessen, von Projekten, um Nachfrage zu konsolidieren für bestimmte Treibstoffe und so weiter. Das ist alles passiert da oder wird zumindest drüber gesprochen. Deshalb große, große, große Empfehlung, wenn man irgendwie sich dafür interessiert, sich das mal anzuschauen. Mal gucken, wo die nächstes Jahr hingehen, weil ich weiß nicht, wie viele Locations es in Amsterdam noch gibt, die dann so schön sind und trotzdem mehr Leute passen. Aber ja, auf jeden Fall sehr, gerade vor dem Hintergrund dieser dunklen Wolken, die sich geopolitisch da nicht nur abzeichnen, sondern ja da sind, auch für mich Seelenstreichler.
Ja, sehr schön. Wir haben also viel gelernt. Auch für mich jetzt persönlich als jemand, der noch nicht auf der Smart Freight Week war und jetzt auch den Vergleich, auch weil man das nicht machen darf, dann eben zu Logimat, sind völlig unterschiedliche Sachen. Ja. Sehr, sehr spannend. Das waren jetzt quasi zwei Berichte, die wir als Sondersendung angefertigt hatten. Einmal ich war auf der Logimat und das andere Mal du jetzt auf der Smart Freight Week. Wenn das Anklang findet, liebe Zuhörende, dann werden wir das vielleicht nochmal öfters machen. Mal schauen, vielleicht werden wir den Moritz demnächst beim OMR-Festival sehen. Das würde ich ihn gerne hinschicken. Mal schauen. Aber ich denke, solche Berichte über diese Messen und einfach unser Eindruck dessen, was dort passiert, was dort besprochen wird und vielleicht auch eine Einschätzung, was sich noch ein bisschen ändern sollte, ist mit Sicherheit nicht irrelevant an der Stelle. Insofern würde uns das freuen, wenn ihr zuhört und gerne könnt ihr uns auch Feedback geben. Und wenn ihr sowas öfters hören wollt, dann schreibt uns einfach.
Wenn ich zum OMR-Festival muss, dann muss ich mir aber noch was überlegen, wo du dann hin musst. Oh, das ist gar nicht so einfach.
Ja, das machen wir dann, das verhandeln wir dann.
Danke fürs Zuhören. Das Gleiche in Grün ist ein Podcast-Projekt von Timo Landner und Moritz Petersen mit freundlicher Unterstützung der Kühne Logistics University. Neue Folgen erscheinen jeden zweiten Dienstag. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet oder den Podcast gar in eurer Lieblings-App abonniert. Fragen und Anregungen nehmen wir gerne entgegen und zwar unter podcast@dgig.show. Danke fürs Einschalten und bis bald.